Das ist der Verunsicherungspodcast mit Stefan Ritter. Für alle, die auf der Suche nach einer helfenden Stimme bei Versicherungs- und Finanzthemen sind. Auch auf Instagram über Versicherungsritter. Im Podcast genannte Ideen oder Aktien stellen keine spezifische Kauf- oder Anlageberatung dar. Der Moderator haftet nicht für etwaige Schäden oder Verluste, die aufgrund der Umsetzung seiner Gedanken entstehen. Jetzt geht's los.
Herzlich willkommen. Schönen guten Morgen, Mittag, Abend, Nacht, je nachdem, wann dich diese Podcast-Folge erreicht. Ich bin letzte Woche über ein Projekt gestolpert, was ich vor 2-3 Jahren beendet hatte, und zwar Amazon FBA. Ich habe etwa 3000 Kindersitzkissen verkauft über Amazon, und da es in dieser Podcast-Folge oder grundsätzlich in dem Podcast auch so ein bisschen um Behind the Scenes geht und Blicke hinter die Kulissen und was da alles so dazugehört, außer ein bisschen Versicherungswesen und Versicherungsagentur, ist ja auch unter anderem meine Person, die spannende Geschichten erzählen kann. Und eine dieser Geschichten packe ich heute mal gerne für dich aus, ganz durch einen Zufall, erzähl dir auch gleich warum. Und eine dieser spannenden Geschichten ist das Thema Amazon FBA, wie ich dazu gekommen bin, rund 3000 Kissen zu verkaufen in ganz Deutschland, was so mein Resümee, mein Fazit war, und warum es auch passives Einkommen, dieses Dummschwätzgelaber, sorry, wenn ich so ehrlich bin, nicht gibt. Ja, also starten wir mal. Ich hatte letzte Woche eine ganz, ganz tolle Beratung mit zwei Geschäftsführern, und da hatten wir es über dieses Thema Unternehmung und was man alles unternehmen kann. Und dann habe ich gesagt, weil eine Frage war auch, wie sich es verhält mit dem deutschen Patent- und Markenamt. Gerade was das Thema Bildmarke und so angeht. Vielleicht nimmst du auch in dieser Podcast-Folge dazu ein bisschen was für dich mit. Und da habe ich gesagt, ja, ich habe da eine Idee. Ich weiß, wie das funktioniert. Ich weiß, wie man sich namenrechtlich das Logo schützen kann. Und dann war das so, wieso weißt du das? Du machst so eigentlich nur Versicherung. Ja, manchmal ist es dann spannend, wenn man so ein bisschen über den Tellerrand hinaus sich mit Dingen beschäftigt. Und so kamen wir ins Gespräch. Und dann habe ich da auch erzählt, dass ich eine Zeit lang über Amazon Kindersitzkissen verkauft habe. Und die Geschichte, die möchte ich dir gerne heute erzählen, weil du vielleicht das ein oder andere lernst, weil du vielleicht mal wissen willst, was noch so abgeht, außer Versicherung in meinem Kopf. Und weil du vielleicht offen bist für was Neues oder grundsätzlich sagst, hey, wie kann das jetzt sein? Wie kann man aus dem Büro oder aus dem Zimmer zu Hause dann plötzlich Kindersitzkissen verkaufen? Was zur Hölle? So, also dazu mag ich dir diese Geschichte erzählen, wie ich dazu gekommen bin und wieso mein Fazit war und warum da vielleicht das ein oder andere Learning für dich dabei ist. Also ich habe mein Studium war 2005, nee, Ausbildung war 2011, das ging bis 2014, nee, 14 habe ich gearbeitet, 15, ich habe gerade nochmal in der Zeitlinie so ein bisschen überlegen müssen. 2015 habe ich mein Studium angefangen und ich hatte dann tatsächlich einfach noch ein bisschen Zeit übrig zwischen Freunde treffen und Sport und Uni und alles. Und war ja, oder ich bin ja schon immer als Art Mensch getrieben. Ja, ich habe ja immer Lust, was zu tun, und für mich ist Stillstand so ein bisschen Rückschritt, und ich mag ja immer neue Dinge ausprobieren, und für mich ist auch der Weg das Ziel, und ich habe da Bock, die Projekte zu machen. Habe dann Zeit gehabt und habe dann überlegt, okay, was könntest du jetzt noch machen? Und ich fand zu dem Zeitpunkt einfach mega spannend, sich in neue Themen reinzufuchsen. Und eines dieser Themen war Amazon FBA. Ich fand das vom Ablauf super spannend. Ich wollte die Materie verstehen. Also mal ganz kurz für alle, die jetzt noch nicht wissen oder wenn du nicht weißt, was FBA bedeutet. Amazon macht die Logistik für dich, die Lieferung, und du lagerst nur ein. Und dieses FBA steht für Fulfillment by Amazon, also Komplettabwicklung bei Amazon. Du lieferst quasi nur das Produkt in das Zentrallager, und über Amazon wird das ganze Produkt verkauft, und du hast halt keinen Spotify-Shop oder sowas, sondern du platzierst das nur bei Amazon. Also stell dir vor, du brauchst jetzt ein Sitzkissen. Ich erkläre dir gleich, was die Nische oder der Gedanke war. Stell dir vor, du brauchst ein Sitzkissen für dein Kind und du suchst bei Amazon, klar, wo sonst, da sage ich auch noch 2-3 Sätze zugleich, suchst bei Amazon so ein Sitzkissen, findest meins, drückst auf Kaufen und hast das morgen im Briefkasten. So, und wie kann das jetzt gehen, dass mein Sitzkissen plötzlich bei dir, ich sage mal in Köln zum Beispiel, im Briefkasten landet. So, und dieser Prozess, den fand ich mega spannend. Also ich habe Amazon FBA nie gemacht aus dem Bereich hier, ich brauche viel Umsatz und viel Gewinn, Wer mich kennt, weiß ja, dass ich da 0,0 extrinsisch motiviert bin, sondern immer intrinsisch und Spaß dran habe, die Projekte zu begleiten, nach vorne zu treiben und die Dinge zu verstehen. Und bei Amazon FBA ist es so, dass, ich habe es ja gerade schon gesagt, die ganze Abwicklung über Amazon funktioniert und das wollte ich einfach mal durchdenken. Außerdem fand ich mega spannend, in Asien Sitzkissen selbst zu organisieren, zu bestellen, dann über den großen Fluss, über das Meer mit dem Logistiker zu organisieren, dass die in Bremerhaven reinkommen. Vom Bremerhaven, dann werden die organisiert direkt zu Amazon, verpackt, gelabelt bereits und dann bestellst du einen Tacken später dieses Sitzkissen und hast das Ding in der Hand. Und ich habe selber dann eins bestellt und ich dachte, krass. Das größte Learning für mich in dem Moment ist einfach, es ist alles möglich in dieser Welt. Das rührt mich auch ein bisschen, wenn ich da so zurückdenke, weil als ich das erste Sitzkissen so in der Hand gehabt habe und dachte, also wie kannst du aus dem, ich sage jetzt vorsichtig, Kinderzimmer, wie kannst du aus dem Kinderzimmer heraus ein Produkt gestalten, entwerfen auf der anderen Seite der Welt, was dann mit dem Schiff rüberkommt? Ich klammer das Ökologische gerade mal kurz aus. Und dann wird es verkauft und du hast das so ein paar Tage später in der Hand und denkst dir so, hä? Also da muss ich sagen, da sind so das erste Mal die Ketten in meinem Kopf geplatzt und dafür war es ein Riesenerfolg, zu verstehen und zu erkennen, dass heutzutage alles möglich ist, auch aus dem Kinderzimmer und du die Dinge einfach nur tun musst. Ja, du musst einfach die Eier haben und einfach mal ranglotzen und sagen, ich probiere das jetzt und ich traue mich aus. Und ich kann euch sagen, ehrlich gesagt, ich glaube am Ende war das eine Nullnummer, ich habe so Geld draufgelegt. Aber ich habe so viel an persönlichem Wachstum und an Prozessen und Abläufen und so gelernt, was ich niemals hätte irgendwie mir einer sagen können, in einem Gespräch, wie ich jetzt dir oder ich aus einem Buch hätte lesen können. Und dafür war das für mich eine Riesenreise und ein Riesenerfolg, wo ich auch total bereit bin, dann einfach Geld in Anführungszeichen verloren zu haben. Aber das war dann der Preis für persönliches Wachstum, Kettensprengen aus dem Hirn, komplett vernetztes Denken, Abläufe verstehen, realisieren, Systeme durchdenken. Das kommt mir ja heute wieder super zugute. Also es ist nicht immer nur ein, wie viel hast du verloren, wie viel hast du gewonnen, sondern es ist ein komplettes Konstrukt aus, was gibt's dir denn? Ja. Und dann gerne mal zum Ablauf dazu. Und damit du weißt, wie das lief. Ich habe, wie gesagt, bei Amazon FBA fand ich schon immer spannend, diese Abläufe, dass da alles im Hochregallager liegt und dass du was bestellst und so. Nochmal, es geht mir jetzt nicht um Amazon, falls du das anhörst und sagst, ja, das ist ja alles auf den Rücken von den Amazon-Fahrern und von denen, die im Lager arbeiten und bla bla. Darum geht es mir jetzt gerade gar nicht. Ich will das Ethisch-Moralische von Amazon jetzt überhaupt gar nicht thematisieren. Nochmal, es geht mir um die Abläufe und es geht mir auch um die Prozesse. So, ne? Also das mag ich nur mal hier ganz kurz klarstellen, weil es gibt auch genug Shitstorm zu Amazon. Aber nochmal, darüber will ich jetzt nicht sprechen. Ich will einfach nur darüber sprechen, wie die Abläufe und die Workflows sind. Und ich hatte dann eine Nische mir rausgesucht und das fand ich, in Kooperation mit so einer Agentur war das, die war aber auch Schrott. Also auch da ein Haufen Scammer, die da unterwegs sind. Aber ich hatte mir eine Nische dann rausgesucht zusammen mit denen und ich fand das Thema Kindersitzkissen so spannend, weil es gibt Hochstühle und es gibt, also in Hochstühlen sitzen ja Kinder, so ich sag mal irgendwie bis vielleicht 3 oder 4 und dann wachsen die da irgendwann raus. Und dann gibt's so keinen Zwischenstuhl, sondern du hast dann direkt so den Erwachsenenstuhl. Und für den Erwachsenenstuhl ist das Kind aber zu klein und für den Hochstuhl ist das Kind aber zu groß. Deshalb fand ich dieses Need, also diese Notwendigkeit von so einem Sitzkissen immer total gut und berechtigt, weil auch wenn du jetzt zum Beispiel im Restaurant bist, da gibt's ja auch nur meist so Baby-Kinderstühle, aber kannst ja einen 4-Jährigen nicht reinsetzen, als Beispiel. Und deshalb fand ich den Gedanke von den Sitzkissen, ich habe auch auf Instagram, habe ich gerade ein Foto hochgeladen, wenn du nochmal ein Bild davon brauchst, sag es mir gerne Bescheid in Instagram, ich schicke dir das dann gerne zu. Und deshalb fand ich diese Notwendigkeit von den Sitzkissen absolut berechtigt. Ich habe mir dann den Markt so ein bisschen angeguckt, es gab natürlich schon Sitzkissen und habe mir überlegt, warum sind die Sitzkissen der anderen nicht so gut, was schreiben die anderen in der Bewertung und habe das aufgegriffen und quasi ein Sitzkissen gestaltet und gebaut, was von der Funktion her deutlich, aus meiner Sicht deutlich besser war als die anderen. Genau, und dann war der nächste Schritt so, du hast dann die Idee, du hast die Konzeption, du hattest es dann und stellst dir also die Frage, okay, wo kriegst du diese Kissen her? Und letztendlich könntest du, das ist halt so der Haken in der Geschichte, du könntest jetzt hergehen und sagen, du suchst einen deutschen Hersteller, Da bist du in Deutschland gleich halt im Bereich zu Recht Mindestlohn und Versorgung und so. Das ist ja alles in Ordnung, dass in Deutschland das gemacht werden muss. Du brauchst am Ende nur einen Kunde, der dafür bereit ist, das Ganze zu bezahlen. Und das findest du in Deutschland oft halt leider nicht mehr. Weil was wir Deutschen wollen, ist duschen, aber wir wollen nicht nass werden. So, wir sind die eierlegende Wollmilchsau nach dem Motto. Denn auf der einen Seite sagen wir, oh Gott, über den Pazifik, Asien und tralala. Aber gleichzeitig, wenn ich sage, ich produziere das Kissen in Deutschland, das kostet aber dann irgendwie 17 Euro mehr oder das Doppelte, ja, nee, da tut's doch besser, das Billige tut's doch dann auch. Das sind wir ehrlich, genauso läuft das ganz oft ab, sodass außer du hast ein Produkt, wo du irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal hast, wo einfach du den Preis abrufen kannst, der halt ansteht. Aber ansonsten ist es tatsächlich so, die meisten Leute gucken halt, wo es irgendwie am günstigsten ist, gerade bei den Produkten. Und dann landest du früher oder später sowieso im asiatischen Bereich, weil irgendwie niemand außer die Asiaten so günstig produzieren kann. Jetzt nochmal, Klammer auf, ich habe keine Kinder bezahlt oder keine Kinderarbeit, so, also alles in Ordnung. Aber letztendlich landest du deshalb wegen Preisen und Preisherstellungskosten im asiatischen Bereich. So. Und dann hatten wir einen Händler kontaktiert, der beziehungsweise einen Produzenten kontaktiert, der die Kissen hat produzieren können. So rum. Und genau, und dann haben wir die erste Charge, ich glaube, das waren dann damals 1000 Kissen, hatte ich dann in Produktion gegeben. Da gehst du natürlich auch in Vorleistung. Das war auch mega interessant, weil die Zahlung lief in, lass mich mal nach, also du kannst ja nicht mit Euro bezahlen in Asien, das ist eigentlich schon klar. Ich glaube in Dollar. Das heißt, was ich als jedenfalls gebraucht hat, war so ein Transaktionskonto, wo du dein Geld in Euro hin überweist zu so einem Zwischenhändler und der wiederum tauscht es in Dollar um und überweist es dann unmittelbar weiter. Gibt es viele Zahlungsdienstleister als Anbieter und überweist es dann an den Hersteller in Asien. Allein das fand ich schon damals total verrückt. Das ging dann so 2-3 Tage, dann hatte geschrieben, so Kohle ist da, passt. Da war es tatsächlich das erste Mal, wo ich auch echt die Hosen voll hatte. Ich überlege gerade, wie viel habe ich damals für die Kissen. Also es ist im Endeffekt nicht so viel Geld. Ich sage jetzt mal eine Zahl, wenn Kissen in der Produktion irgendwie gekostet hat, $1,20 oder sowas. Ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr genau im Kopf. Lass mal $2 sein, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich sage jetzt einfach eine Zahl. Ich habe da 1.800 Euro überwiesen nach Asien zu Menschen, den ich weder gerochen noch angefasst noch gesehen hatte. Das lief alles nur per E-Mail. Und da war ich schon das erste Mal so, boah, da habe ich ein bisschen Bauchschmerzen. Funktioniert das jetzt? Ich meine, was ist, wenn der durchbrennt? Dann sind halt 1.800 Euro in Sand gesetzt, so. No risk, no fun. Aber es lief alles super, ja. Es lief echt alles super. Und dann hatten die Kissen produziert. Dann folgt so der nächste Schritt, dann hast du ja quasi 1000 Kissen, die da in Asien im Lager rumfahren und die müssen ja jetzt wieder nach Deutschland oder was heißt wieder, die müssen nach Deutschland und dann gibt es unterschiedliche Logistiker, mit denen man zusammenarbeiten kann und die kümmern sich dann auch tatsächlich um alles. Dann hatte ich dort Kontakt mit, nee, ich sage keine Namen bewusst nicht, also es gibt einen Logistiker, in Bremerhaven sitzen ja einige und die kooperieren in der ganzen Welt und dann gibst du denen quasi den Auftrag, sagst hier sind 1000 Kissen in der und deren Adresse und die holt ihr bitte ab und transportiert die bitte nach Deutschland und danach müssen die weiter nach oder zu Amazon. So und das ist eigentlich so der ganze Prozess, ja, weil du, also es gibt noch 2-3 Punkte, das ist unter anderem, dass der Logistiker für dich den Zoll macht, weil wenn du die Ware importierst, musst du das Ganze auch verzollen, das heißt, du brauchst die Zollnummer, dann brauchst du für jedes Produkt brauchst du eine EU-Nummer, also quasi so ein Strichcode, Barcode, die Codes musst du dir kaufen, die Zollpapiere müssen organisiert sein, das macht dann unter anderem der Logistiker, aber der Logistiker übernimmt den Zoll dann über das Schiff oder über den Transportweg. Du könntest theoretisch auch den Zugweg oder das Flugzeug nutzen zum Transportieren deiner Ware, wobei Schiff das günstigste war. Und ich habe dann auch gesagt, so hier, wir sind jetzt nicht irgendwie vor der Weihnachtszeit und ich muss unbedingt hier am 1.12. starten und fully stocked sein, sondern ich kann einfach dann starten, weil ich halt, wenn die Ware da ist, weil ich ja Bock habe. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, so oh, krass, wir sind super knapp im Lagerbestand, wir müssen so schnell wie möglich das Lager voll machen, weil ein Großteil von unserem Umsatz passiert halt im Dezember, weil alle Weihnachtsgeschenke suchen, dann würde ich in dem Fall das Flugzeug wählen und den Aufpreis bezahlen, aber ansonsten wäre für für mich Schiff total ausreichend. Ja, und dann haben wir die Dinger rübergeschifft nach Deutschland. Die kamen dann, ich glaube, wie lang war der Schiffsweg? Ich glaube, 4 Wochen, 5 Wochen, 6 Wochen oder so. Und dann waren die am Bremer Hafen. Und jetzt passiert eigentlich die ganze Magie. So, das Zeug ist dann verschifft, das ist verzollt, ist alles da und dann hast du halt 1000 Kissen Bremerhaven liegen. Man muss dazu sagen, ich habe die ja zu dem Zeitpunkt noch immer nicht gesehen. Also ich hatte 1-2 Prototypen nach Deutschland bestellt, die waren cool und genau, aber davor hatte ich die, wie gesagt, nicht gesehen. Ja. Und dann sitzt du da in deinem Zimmer und denkst dir, okay, krass, jetzt sind da irgendwie 1000 Kissen unterwegs, die nach Deutschland kommen. Und du hast die da von deinem Kinderzimmer aus in Auftrag gegeben. Das meine ich mit diesem Kettensprengen. Extrem spannend. Und dann im nächsten Schritt ist es so, dass du bei Amazon, ist eigentlich so der ganze FBA-Prozess, den ich gerade erkläre, bei Amazon brauchst du dann so einen Seller-Account. Und dann kommen wir noch zum Patent, fällt mir gerade ein. Das war ja ursprünglich das Thema. Ich brauche mal kurz einen Schluck Kaffee, weil es gerade so Spaß macht. Ich habe dann bei Amazon gibt es den Seller-Account und dort legst du dann ein Produkt an. Ne? Also da brauchst du quasi den nächsten Schritt, brauchst eine Produktbeschreibung, brauchst coole Produktbilder. Das gehört ja alles zu dem, was du gerade siehst, wenn du auf Amazon klickst. Ne? Also stell dir vor, du suchst jetzt ein Sitzkissen, kannst ja nur Spaß machen. Also meins wirst du nicht mehr finden, weil ich habe wie gesagt aufgehört. Aber du gibst Sitzkissen ein und dann siehst du ja schon Produktbeschreibung. Ne? Du siehst den Namen, du siehst die Inhalte, du siehst die Beschreibung, du siehst die Fotos, du siehst ja ganz, ganz viel. Und das musst du ja alles selber machen. Ne? Und dann machst du Produktfotos, konntest du dann machen mit den Vorlagen auch vom Hersteller und so. Und dann legst du dein Produkt an. Und bei deinem Produkt ist es so, dass du dann Labels zum Produkt erstellen kannst. Also das bedeutet, du erstellst dann für den Logistiker, weil der hat ja in Bremerhaven, hat er jetzt gerade deine 1000 Sitzkissen da eingelagert, dem schickst du dann die Labels von deinem Produkt, die der Logistiker dann drauf klebt, sodass meine 1000 Kissen als Beispiel, wenn die bei Amazon im Lager ankommen, dass Amazon automatisch mit dem Scan sieht, ah, okay, das sind die Kissen von Stefan, da sind 1000 Kissen drin, die lagern wir jetzt einfach rein. So. Und das System weiß logischerweise dann von dem Hochregallager, dass diese Kissen mit dem QR-Code in Lager 1493 Absatz 2 stehen. So. Ja, und das ist eigentlich alles so. Das ist die ganze Magie dahinter. Und dann sind die von Bremerhaven, sind die zu Amazon gekommen. Ich glaube, lass mich mal nachdenken, ich glaube, Amazon hat das automatisch bei den Labels so erstellt, dass von den Kissen, ich glaube, also die sind ja in Kartons, ich glaube, 500 Stück gingen nach Bad Hersfeld, da ist ja ein riesen Amazon-Lager, meine ich, und eins war in Frankenthal, gleich nebenan hier in der Pfalz. Das steuert also Amazon vor, weil wenn jetzt alle Kissen in Süddeutschland sind und in Norddeutschland bestellt einer ein Kissen, dann wäre es super schwierig, hier Prime-Mitgliedschaft, morgen hast du dein Kissen erhalten, ne? Muss ja erst irgendwie quer durch Deutschland fahren. Deshalb hat Amazon schon bereits Kissen, fand ich auch mega interessant, Kissen vorverteilt in unterschiedlichen Standorten, um zu gewährleisten bei Prime, dass du, wenn du morgen bestellst, also heute bestellst, dass das Ding morgen da ist, ne? Weil sonst verlierst du halt so viel Zeit. Mega krass. Also das läuft alles automatisch. Und Amazon, und jetzt komme ich zum Punkt, macht das natürlich nicht umsonst, sondern Amazon beteiligt sich an der Marge. Das heißt, erster Kostenpunkt, also es ist nicht so, dass ich sage, ich muss ich mal dazu sagen, ne? Beispiel, produzierst ein Kissen für $1,20, verkaufst es in Deutschland für 9, ich habe meins für 19,90 verkauft und denkst dir so, krass geil, 18 Euro pro Kissen Gewinn. Nein, gar nicht so. Denn du musst dann tatsächlich, und das war das erste Mal, wo ich sage, okay, man muss immer Umsatz und Kosten in Relation setzen. Ich hatte ja Kosten A neben der Produktion für die Fracht. Dann hatte ich Kosten für Zoll. Dann wollte die Dienstleistung hier von dem Logistiker wollte nochmal Kohle. Dann für den Versand von diesen ganzen Kartons in ganz Deutschland oder in diesen zwei Standorten hat ja auch wieder Geld gekostet, die Labels. Dann wiederum zahlst du bei Amazon Geld dafür, dass du einfach nur Lagerraum anmietest in diesem Hochregallager. Dann bezahlst du Amazon Geld für jedes verkaufte Kissen, wo quasi der Roboter kommt und packt das und haut es dann in die Kiste rein. Und dann bezahlst du Amazon wieder Geld für die Auslieferung. Also Amazon kassiert ganz schön viel, natürlich immer verhältnismäßig. Aber das war das erste Mal, wo ich wirklich kapiert habe, warum Jeff Bezos unabhängig jetzt von AWS mit seinem Cloud-Service so stinkreich ist. So stinkreich ist. Weil du musst sehen, bei jedem Produkt, was verkauft wird, dreht diese Amazon-Uhr mit. Kaching, kaching, kaching. Und das war dann auch der Zusammenhang. Jetzt komme ich mal ganz kurz zur Börse. Warum logisch war, als Amazon als Händler so erfolgreich wurde, weil die halt durch diese Zentralisierung des Lagers, der Professionalisierung in der Auslieferung und dem ganzen Fulfillment, die machen ja alles für mich in dem Moment, so krass gewachsen ist, auch als Aktienunternehmen, weil die Gewinne natürlich dadurch gestiegen sind. Weil sind wir ehrlich, wenn ich mein Beispiel, wenn ich mein Produkt jetzt hier platziere bei Amazon und Amazon erhöht die Preise um 5%, ja, glaubt ihr denn allen Ernstes, dann sage ich, oh, dann gehe ich jetzt zu Shopify und mache mir einen eigenen Shop und ich lagere 1000 Kissen in meinen Keller? Nee, also ich bin ja ausgeliefert dem, dass ich abhängig bin von Amazon. Und deshalb haben die eine sehr, sehr gute Preisdurchsetzungsmacht, was dieses Thema FBR angeht. Darüber lohnt sich's einfach nachzudenken. Und dadurch sind dann wieder Aktienkurse. Oh, jetzt ist mein, jetzt muss ich mich noch schnell anmelden am Laptop. Der ist gerade in Standby gegangen. Nicht, dass hier die Aufnahme stoppt. Nee, läuft weiter. Warum die so eine krasse Durchsetzungsmacht haben am Preis. Genau. Also ich sag mal vorsichtig von diesen 20 Euro Verkaufspreis sind irgendwie hängen geblieben. 2-3 Euro oder sowas. 10% Marge. Wenn überhaupt. 10% Marge. Ich glaube, es war sogar weniger. Also auf jeden Fall super wenig. Was ich damit sagen will, ist, also muss man sich mal überlegen, irgendwie 18 Euro Kosten gehen weg, damit 2 Euro übrig bleiben. Wo man schon denkt so, okay, krass, ne? Also man denkt ja hier, man verkauft irgendwie für 20 Euro 10 Kissen und ist hier für 200 Euro schon raus. Nee, da geht ganz schön viel weg. Und auch dafür ein Verständnis zu haben, war mega viel wert. 10% Marge ungefähr müssten es, glaube ich, gewesen sein. Und wenn du halt jetzt denkst, du verkaufst ein Kissen für 19,90 und jetzt komme ich nochmal zu diesem Preisthema zurück und es kommt einer, der sagt, weißt du was, ich kann dein Kissen aber nicht für $1,20 produzieren, sondern für 60, was ist denn das, Pounds? Nee, Pound ist Pennies. Oh, ich, Dollar? Meine Güte, ich weiß gerade gar nicht mit was. Es, die Amerikaner bezahlen. Ist auch egal jetzt, wenn du es weißt, dann herzlichen Glückwunsch. Für die Hälfte zum Preis wird produziert und plötzlich können die beispielsweise das Kissen nicht mehr oder müssen die nicht mehr verkaufen für 19,90 €, sondern sagen, wir machen das Ganze jetzt für 15 € oder für 14,90 €, dann stechen die mich sofort aus. Ja, weil der Kunde sagt vielleicht, okay, dann also sehen beide ziemlich ähnlich aus. Das Kissen von Stefan ist vielleicht grün, das andere ist blau, dann nehme ich halt das blaue für 15 €. Das ist halt Amazon. Ne? Du hast halt keinerlei Verbindung, Vertrauen zum Verkäufer. Also frag mich mal, bei wem ich mein Zeug kaufe. Ja, weiß doch ich nicht. Also kannst du mir sagen, wer der Verkäufer ist von dem Zeug, was du bei Amazon kaufst? Nee, du kaufst ja die Sache nach Foto, nach Bewertung, aber nicht explizit, weil du sagst, hier Händler, Feuer, Wasser, Schere, Licht, ist super cool. Ja, also das heißt, du hast halt keine Loyalität und du hast halt immer dieses Thema Preis, Durchsetzungsmacht. Und musst halt immer gucken, dass du da ziemlich hart auf Kante kalkulierst, damit dein Verkaufspreis nicht zu hoch ist, weil sonst bist du halt raus. So, genau, und das war dann später auch einer der Gründe, warum ich es dann aufgehört habe, weil ich gedacht habe, hier kosten Zeit und so, ist eigentlich auch hier eine Fetzerei. Was aber spannend war in dem Prozess ist noch, und jetzt komme ich nochmal zurück auf dieses Patentthema, wenn du die Kissen und auch die Marke, oder grundsätzlich, du verkaufst die Kissen, sagen wir mal so, du verkaufst Kissen und du hast ja eine eigene Marke. Ich habe die jetzt nicht verkauft unter Stefan Ritter, sondern die liefen über Planti. Planti war die Marke, fand ich damals cool, gab 2-3 Punkte, warum das so ist. Eigentlich wollte ich was Pflanzliches machen, dann kamen die Kissen rein, das Namen habe ich behalten mit Planti. Weil du kannst, wenn du ein Logo erstellst, hast du ja eine Bildmarke. Und parallel gibt es ja aber auch eine Wortmarke, Planti. So, und das wiederum kannst du schützen lassen, also so wie Versicherungsritter. Versicherungsritter ist als Wort geschützt im Bereich Finanzen und auch unsere Bildmarke, mein Logo, unser Logo, der Versicherungsritter ist geschützt als Bildmarke und zusätzlich habe ich es geschützt als Wort-Bildmarke. Und das geht beim Deutschen Patent- und Markenamt, das ist das DPMA, da brauchst du auch nicht mal einen Rechtsanwalt für Patentrecht oder so, weil wenn es um, also alle Aussagen hier wieder ohne Gewähr. Aber wenn es um nur Bild- und Wortmarke geht, ja, so what. Also kannst du eigentlich relativ wenig falsch machen. Wenn jetzt irgendwie einen Becher mit einem Drehverschluss hast und du musst mechanisch, technisch noch was erklären, da würde ich mir dann wieder einen Patentanwalt an die Hand nehmen. Da brauchst du dann auch eine konkrete Beschreibung etc. Aber wenn es darum geht zu sagen, hier ist mein Logo, es ist diese Farbe, schützt das bitte, dass niemand andere im Versicherungsbereich diese Farbe mit diesem Logo sich klauen kann. So, da brauche ich keinen Anwalt dafür. Ich glaube, das hat damals gekostet 290 € netto. Dann wurde das bearbeitet und dann kriegst du da so eine coole Urkunde zurück und dann weißt du, du hast da Bild- und Markenrecht gesichert für die nächsten 10 Jahre. Dann wirst du ein Jahr vor Ablauf nochmal kontaktiert, ob du das verlängern willst oder nicht und dann geht's los. Und das war eine Voraussetzung, bei Amazon, dass du halt so verkaufen darfst, dass dein Logo geschützt ist, dass du eine offizielle registrierte Marke bist und dass du das hast halt markenrechtlich schützen lassen, dass halt auch Amazon erkennt, du bist jetzt nicht irgendwie so ein Double, ja, und deshalb war das so wichtig. Ja, und das war auch ein spannendes Learning, wie einfach manchmal die Dinge gehen können, wenn man denkt so hier, Marke da, Patent, tralala, und man denkt so, das ist jetzt irgendwie Physik, ist es aber gar nicht, sondern du gehst halt einfach so ein Formular ausfüllen, schickst es da raus und dann hast halt das Patent dafür, so. Ja, dann siehst du, und das fand ich ja noch zum Schluss ziemlich spannend, du hast dann als Seller hast du, und dann komme ich auch noch zum Fazit und zum Learning auch, dann hast du als Seller hast du so einen Seller-Account, das heißt, du siehst auch, wie viel Umsatz da täglich generiert wird, wie deine Preise sind, wo die Lieferung hingeht und so. Du brauchst natürlich auch noch ein Rechnungsprogramm, kostet auch Geld, mit dem du die Rechnungen automatisiert erstellen kannst und die dann bei Amazon herunterladbar sind. Und genau, da siehst du alles digital, also schon super spannend. Und dann habe ich das 2 Jahre, glaube ich, gemacht. Ich habe dann irgendwie nach der dritten Tranche habe ich aufgehört nach 3000 Kissen, weil es ist einfach auch Faktor Zeit. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, wenn man denkt, so ja, das ist doch eigentlich die Zeit, aber du musst einerseits halt gucken, ist es, also bist du out of stock oder brauchst du jetzt wieder Lieferantenbeziehungen, die du pflegen musst, im Sinne von, ich brauche Nachschub, wir müssen nochmal über den Preis reden, die Qualität wurde schlechter, schick mir nochmal einen Prototyp. Erster Punkt. Zweiter Punkt, was dein Listing angeht, du musst natürlich immer am Markt oder grundsätzlich bei Amazon gucken, was passiert denn so mit den Kindersitzkissen? Sind neue da? Musst du was anderes machen? Wie sind die Bewertungen? Man muss sich dazu vorstellen, ich habe damals für jeden, also es ist wirklich verrückt, für jeden, der sich so ein Kissen bestellt hat, habe ich eine Dankeskarte noch geschrieben per Hand, so im Sinne von Weiterempfehlung etc. Das müssten ja, ich glaube, 800 Postkarten gewesen sein, mindestens, die ich verschickt hatte. Ich weiß noch, damals hatte ich eine Fortbildung in einem Hotel und ich wusste, morgens bin ich früh wach und dann habe ich lustigerweise bei Amazon Postkarten bestellt ins Hotel, ist eigentlich auch total krank, aber Postkarten bestellt ins Hotel. Montags kamen die dort an, habe ich die montags im Hotel unten in der Rezeption geholt und habe die ganze Woche dann nach dem Seminar und vor dem Seminar Postkarten als Dankeskarten mit der Hand geschrieben und habe die dort dann, das war in Wetzlar, verschickt von der Poststelle dort. So, also schon ein bisschen verrückt, aber es war eine geile Zeit und gebracht hat das übrigens auch was. Und dann habe ich aber trotzdem gemerkt, so okay, also dass das alles so von alleine läuft, ist auch so ein Märchen, dass man sagt, passives Einkommen, das ist auch Bullshit, weil du musst schon was dafür tun. Ich glaube, du hast es schon rausgehört, es geht darum, halt zu gucken, was macht der Markt, was machen die anderen Sitzkissen, wie ist mein Preis, ich muss nachverhandeln, muss ich was Neues machen, bringe ich andere Kissen in andere Variationen. Also wenn man das wirklich dann ernsthaft machen will, dann glaube ich schon, dass wenn man das halt wirklich ins tägliche Doing so einbauen kann und möchte und da Bock drauf hat, dann funktioniert es aufgrund der sehr niedrigen Marge aus meiner Sicht von 10%, die man mal in Frage stellen müssen, weil wie gesagt, wenn morgen ein anderer Anbieter kommt, hast du plötzlich nur noch 5 zum Beispiel, brauchst du einfach mehrere Produkte. So, du hättest jetzt sagen müssen, okay, du hast ein Sitzkissen, danach verkaufst du Löffel, danach verkaufst du elektrische Bilderrahmen, danach verkaufst du Scheren, Stifte, bla bla bla, weil du verdienst dann die Kohle halt echt über die Masse. Also du brauchst halt wirklich bei niedriger Marge hohe Schlagzahl, dass da überhaupt was bei hängen bleibt. Ja, und plus immer wieder drauf zu gucken, läuft das, funktioniert das, nächstes Produkt, wo ist jetzt meine Nische? Und dann bin ich schon davon überzeugt, kann das funktionieren, aber so ein bisschen halbherzig, wie ich es am Ende gemacht habe, geht nicht. War ein geiler Prozess, hat mega Spaß gemacht, habe es 2 Jahre gemacht, habe 3000 Familien hoffentlich glücklich gemacht, alles gut, kann heute eine Podcast-Folge drüber machen, was auch spannend ist. Am Ende hat mir aber dann einfach so ein bisschen, ich habe es dann, ja, irgendwie 2 Jahre gemacht, habe das alles so 5, 6 Mal durchspielen, war so okay, so what next? Ja, das meine ich mit, meine Freude liegt immer beim Tun und dann weiß ich das halt, aber ob ich dann irgendwie 3000 oder 6000 Kissen verkaufe, ist mir im Endeffekt egal. Ich wollte halt dieses Spiel einmal gespielt haben und dann geht's weiter. Ja, ja, das war eigentlich so meine Geschichte. Jetzt gucke ich hier auf 3 Sitzkissen, 2 verschicke ich jetzt noch an jene Gesprächspartner, über die ich gesprochen habe. Ich habe hier noch ein paar Prototypen liegen. Die sind da immer für einen schönen Moment. An denen erfreue ich mich auch immer, weil ich mich an den Mut zurückerinnere, den ich damals hatte. Man muss die Dinge auch manchmal einfach machen. Auch wenn es vielleicht Geld kostet, aber man, wie gesagt, selber daran wächst. Und ja, zwei verschicke ich jetzt heute per Post dorthin als kleine Anekdote. Und das war die Geschichte von Amazon FBA. Ja, verrückt. Ja, zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht tatsächlich. Ja, weil manchmal Dinge machst du und dann scheitern will ich das jetzt nicht nennen, weil sonst würde ich es ja heute vielleicht noch immer machen. Aber ich hatte dann einfach auch, wie gesagt, keine Lust mehr und dann hat sich einfach, manche Dinge haben sich geändert bei mir im Leben und dann wusste ich, noch mehr Zeit kriege ich jetzt auch nicht geschenkt. Der Tag hat 24 Stunden und dann musst du halt irgendwo wieder Abstriche machen. Und dann war das unter anderem dieses Projekt. Aber es war mega cool. Ja, ich könnte noch viel, viel mehr erzählen. Brauche ich aber, glaube ich, nicht, weil ich wollte mal so einen Einblick geben bei Amazon FBA, wie das lief. Deutsches Patent- und Markenamt, Bildrecht, Namensrecht, Seller-Account, mit asiatischen Zulieferern und Herstellern Kontakt gehabt, Logistiker, EU-Ring-Nummer, Zoll, Einlagerung, Amazon, einmal verstanden. Das ist echt verrückt, ja. Ja, so ist das. Ich glaube, Snox, die aus Mannheim wiederum, früher mal, die waren deutlich früher in der Zeit oder ihrer Zeit voraus, über Amazon, glaube ich, die Socken verkauft haben. So kann es halt dann auch gehen. Die haben ja, meine ich, die Firma verkauft einen Teil, Millionen, also wirklich krass. Die haben es halt dann durchgespielt, aber das meine ich, wenn du das wirklich komplett Fokus machst und das durchspielst und da wirklich in deiner Nische, die haben ja, wie gesagt, Unterwäsche und Socken verkauft, da zu einem Player wirst, du machst dir einen Namen, dann kann das schon durch die Decke gehen. Also beide Welten sind wieder wahr. Ja, und ich habe es aber trotzdem sehr, sehr genossen. Also wenn du eine Frage hast zu Amazon FBA, dann Feuer frei. Folge, wie gesagt, gerne dem Versicherungsritter-Kanal auf Instagram, da kriegst du eigentlich immer den schnellsten Weg zu mir. Und dann hoffe ich, hast du mal hier ein bisschen einen Einblick bekommen, was so parallel noch abging. Ich habe vielleicht noch zwei, drei andere Geschichten, wo jeder denkt, okay, du bist ja doch ganz schön interessant. Die ich dann irgendwann mal teile, wenn es sich wieder ergibt, durch so einen Zufall. Und ich möchte dich nur ermutigen, zieh durch, mach die Dinge, worauf du Bock hast. Wir wissen nicht, ob wir nochmal ein Leben haben. Mach einfach dein Ding und wenn du da Bock drauf hast, dann zieh einfach durch. Es ist komplett egal, was andere sagen, es ist komplett egal, worum es geht. Wenn du das fühlst, dann mach einfach dein Ding. Und damit schließe ich und freue mich auf die nächste Podcast-Folge und dann gute Zeit und bis bald. Tschüss.